Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du eine Episode des Podcasts Nervensache unseres Kooperationspartners, der Deutschen Hirnstiftung. Viel Spaß beim Zuhören.
Nervensache, der Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Ein Mensch schreit, dann stürzt er zu Boden, verdreht die Augen, verkrampft sich am ganzen Körper. Schaum und Blut laufen aus seinem Mund. Er hat einen epileptischen Anfall. Echt jetzt? Okay, Leute, so kann ein epileptischer Anfall aussehen, aber echt nicht jeder. Viele laufen nämlich ganz anders ab. Wie eine Epilepsie aussehen kann und was genau dabei im Gehirn passiert, darüber sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zu Nervensache, dem Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Ich bin nach wie vor Anne-Sophie Bisalski und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Sorry außerdem für die längere Pause diesmal. Ich war ziemlich busy und ich habe etwas länger gebraucht, um diese Folge zu schneiden. Ich habe heute wie immer zwei Gäste, mit denen ich heute über das Thema Epilepsie sprechen möchte und wir steigen heute auch direkt ein. Herzlich willkommen, liebe Johanna.
Hallo, ich bin Johanna und ich freue mich, dass ich hier einmal eingeladen worden bin.
Hallo Johanna, schön, dass du da bist und deine Geschichte mit uns teilen wirst. Für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht jetzt irritiert sind, weil ich Johanna einfach duze, sie fühlt sich damit wohler und hat mich darum gebeten. Deshalb mache ich das natürlich. Außerdem bei mir im virtuellen Podcast-Studio ist Frau Professor Susanne Knake, die Johanna seit vielen Jahren kennt und behandelt und sie deshalb auch duzen darf. Herzlich willkommen, Frau Professor Knake.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den heutigen Abend.
Frau Professor Knake, Sie sind stellvertretende Direktorin der Klinik für Neurologie in Marburg. Sie sind dort leitende Oberärztin, Leiterin des Epilepsiezentrums Hessen, Fachärztin für Neurologie, Intensivmedizin und Geriatrie. Ist das alles so richtig?
Vor allem Leiterin des Epilepsiezentrums in Marburg. Das ist so meine Hauptaufgabe und meine Spezialisierung über die Jahre ist einfach die Behandlung von Epilepsien.
Super, dann lasst uns starten. Johanna, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du seit deinem 16. Lebensjahr an Epilepsie erkrankt bist. Heute bist du 39 Jahre alt. Du lebst also seit vielen Jahren mit der Erkrankung. Können wir zurück an den Anfang gehen? Kannst du mir erzählen, wann und wie erstmals ein epileptischer Anfall bei dir aufgetreten ist?
Ja, ich kann es genau erzählen. Und zwar ist es so gewesen, im November 2002 habe ich mit meiner Cousine telefoniert und saß ganz locker auf dem Stuhl. Und dann habe ich gemerkt, wie mein Mundwinkel nach links ging und mein rechter Arm auch nach unten ging, wo ich das Telefon hatte. Also ich habe alles mitgekriegt, dass meine Cousine noch am Telefonieren war. Aber ich konnte nicht reagieren. Und als ich dann nach ein paar Sekunden wieder anwesend war, habe ich dann zu ihr gesagt, so, ich muss auflegen, ich melde mich gleich nochmal.
Klingt erstmal wie eine Art kleiner innerlicher Aussetzer. Mit 16 weiß man da wahrscheinlich gar nicht so richtig, wie man das einordnen soll. Was hast du denn dann gemacht?
Ich bin erstmal zu meiner Mutter gerannt und habe ihr jetzt das erzählt und sie hat es natürlich nicht so hingenommen, weil sie es nicht gesehen hat und hat es erstmal als Hyperventilation gesehen.
Wenn wir jetzt mal an den Anfang dieser Folge zurückdenken, nämlich an den Menschen, der schreit und stürzt und seinen Körper komplett verkrampft, dann ist das, was Johanna berichtet, ja vollkommen anders. Und ich hatte es ja schon gesagt, häufig beginnt die Epilepsie gar nicht mit einem so großen, aufsehenerregenden Anfallsereignis, sondern kleiner und subtiler. Damit hier auch alle mitkommen, werde ich jetzt mal versuchen, einen kurzen Überblick zu geben über die verschiedenen Arten von epileptischen Anfällen. Ich muss aber direkt vorweg sagen, Epilepsie ist ein großes Thema und ein ganz eigener Bereich innerhalb der Neurologie. Ich werde hier nur einen ganz kleinen Einblick geben können in die Vielfalt der Epilepsien. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt hier nicht komplett in die Tiefe gehe. Wenn wir epileptische Anfälle einteilen, orientieren wir uns heute in der Regel an der Klassifikation der International League Against Epilepsy, also der ILAE. Die erste wichtige Frage, die diese Klassifikation stellt, lautet: Wo beginnt der Anfall im Gehirn? Beginnt er in einem umschriebenen Bereich des Gehirns, spricht man von einem fokalen Anfall, weil er einen Fokus hat. Dabei kann, wie bei Johanna, das Bewusstsein erhalten bleiben. Betroffene bekommen also alles mit. Sie spüren vielleicht ein Kribbeln, sehen Lichtblitze, haben ein Déjà-vu oder ein seltsames Gefühl im Magen und Bauch. Ist das Bewusstsein dagegen beeinträchtigt, wirken Betroffene abwesend, reagieren kaum und erinnern sich hinterher auch nicht an das Ereignis. Heute nennen wir das einen fokalen Anfall mit eingeschränktem Bewusstsein. Also wir sagen einfach fokaler Anfall mit erhaltenem Bewusstsein oder eben fokaler Anfall mit eingeschränktem Bewusstsein bzw. mit Bewusstseinsverlust. Und dann gibt es eine zweite Anfallsart. Auch bei der beschreibt man die Lokalisation des Anfalles. Wir sprechen von einem generalisierten Anfall. Der betrifft ganz einfach von Beginn an größere Netzwerke beider Hirnhälften. Also eben generalisiert das gesamte Gehirn. Hierbei kommt es in aller Regel zu einem Bewusstseinsverlust, einfach weil das Gehirn davon total überfordert ist. Zu guter Letzt gibt es noch eine Zwischenform, nämlich den Anfall, der fokal startet und sich dann über beide Gehirnhälften ausbreitet. Hierbei bemerken Betroffene vielleicht zuerst ein Kribbeln oder Zucken in einem Arm, kurz darauf verlieren sie das Bewusstsein und der Anfall breitet sich über beide Gehirnhälften und damit auch über den ganzen Körper aus. Nun müssen wir uns noch anschauen, was bei einem epileptischen Anfall nach außen sichtbar werden kann. Kurz gesagt, eigentlich fast alles. Bei der sogenannten Absenzenepilepsie beispielsweise kann es ein kurzes Erstarren sein. Das kommt häufig bei Kindern vor. Sie verharren dann in ihrer Tätigkeit, starren in die Gegend und dann, nach wenigen Sekunden, geht alles weiter wie zuvor. Sie selbst bemerken das gar nicht. Bei Jugendlichen gibt es sogenannte myoklonische Anfälle. Hierbei kommt es zu kurzen, blitzartigen Muskelzuckungen, oft beidseitig in Armen oder Schultern. Manche Betroffene beschreiben es wie ein plötzliches Zusammenzucken. Bei tonischen Anfällen kommt es zu einer plötzlichen Muskelversteifung, während bei sogenannten klonischen Anfällen rhythmische Zuckungen der Muskulatur auftreten. Das, was viele vor Augen haben, wenn sie Epilepsie hören und damit auch der Anfall, den ich am Anfang beschrieben habe, ist der sogenannte bilateral-tonisch-klonische Anfall. Bilateral heißt beidseitig. Es sind also beide Körperseiten von dem Anfall betroffen und es kommt erst zu einer tonischen Phase, also einer Anspannung und Verkrampfung der Muskulatur, und danach zu einer klonischen Phase. Das ist der Moment, wenn der gesamte Körper rhythmisch zuckt. Das sieht tatsächlich für Außenstehende sehr bedrohlich aus, da Betroffene in dieser Zeit auch nicht atmen und dementsprechend blau anlaufen können. In der tonischen Phase kann es zu einem Zungenbiss kommen. Nach dem Anfall kommt es dann in der Regel zu einer tiefen Erschöpfung. Viele Betroffene schlafen ein. Was ihr Körper nämlich gerade durchgemacht hat, war absoluter Hochleistungssport. Dieser bilateral-tonisch-klonische Anfall, den ich euch gerade beschrieben habe, führt Betroffene dann auch häufig in die Notaufnahme, wo die Epilepsie diagnostiziert werden kann. Aber ist es auch typischerweise das erste Ereignis einer Epilepsie, Frau Professor Knake?
Ja, gar nicht unbedingt als erstes Ereignis, weil genau das passiert, was Johanna eben auch beschrieben hat, also dass die Patientinnen und Patienten das so als seltsame Episode vielleicht wahrnehmen oder wenn das auch häufiger kommt und das ein bewusst erlebter Anfall ist, der zum Beispiel immer mit einer sensorischen Komponente einhergeht, das so als vielleicht zu ihnen gehörend wahrnehmen und oft dann doch erst mit dem ersten bilateral-tonisch-klonischen Anfall in die Notaufnahmen kommen. Und wenn man dann in der Anamnese fragt, gibt es wiederkehrende Ereignisse oder waren schon mal Ereignisse, die irgendwie anders waren als sonst, das berichten. Es ist nicht immer einfach am Anfang und gerade wenn es eben am Anfang doch bewusst erlebte oder auch subtilere Symptome sind, dann wird das nicht so ganz eingeordnet. Wir wissen ja auch zum Beispiel von der häufigsten Epilepsie, die so im Jugendalter auftritt, also die juvenil myoklonische Epilepsie, die mit diesen kurzen Myoklonien bei erhaltenem Bewusstsein einhergeht, dass diese Patientinnen und Patienten oft so als Schussel der Familie gelten, die morgens so ein bisschen unsicher sind, dann fliegt mal die Kaffeetasse durch die Gegend oder die Zahnbürste. Und diese bewusst erlebten Myoklonien werden dann ja auch ganz oft gar nicht unbedingt als Epilepsie betrachtet, sondern erst der bilateral tonisch-klonische Anfall, der die Patienten dann in eine Notaufnahme führt, führt dann dazu, dass eben diese Diagnose gestellt wird.
Okay, also beim selben Patienten können auch unterschiedliche Anfallsereignisse auftreten und manchmal kündigt sich eine Epilepsie anfangs durch kleinere, eher subtile und bewusst erlebte Anfälle an, bevor es dann zum großen bilateral tonisch-klonischen Anfall kommt. Soweit schon mal verstanden. Nochmal zurück zu Johanna. Nach diesem ersten Ereignis im November 2002, das ihr gar nicht so ernst genommen hattet, ist erstmal nichts weiter passiert. Aber 3 Monate später dann, im Februar 2003, gab es ein zweites Ereignis, bei dem auch fast Geschirr zu Bruch gegangen ist. Und dann seid ihr zum Arzt gegangen, richtig?
Ja, da meine Mutter das ja gesehen hat, sind wir direkt zu meiner Hausärztin. Vorher war es mein Hausarzt und haben das ihm geschildert und der hat uns dann zum Neurologen geschickt. Der hat dann weitere Untersuchungen durchgeführt und dann war ich erstmal eine längere Zeit dort.
Welche Untersuchungen hat der Neurologe genau gemacht?
Also es wurde ein EEG durchgeführt, wurde ein MRT durchgeführt, also erstmal die typischen Dinge, die man macht, damit man ja sagen kann, es ist Epilepsie, weil er auch bei einem EEG gesehen hat, dass dort Veränderungen sind.
Die EEG-Diagnostik ist eine der Basisuntersuchungen bei der Epilepsie-Diagnostik. Kannst du erzählen, was da genau passiert?
Also man bekommt Elektroden auf den Kopf gesetzt und dann werden die angeschlossen an ein Gerät und man muss halt Sachen durchführen, indem man die Augen aufmacht, wieder zumacht und dann erstmal für 20 Minuten ruhig liegt und tief ein- und ausatmet und nichts macht. Und dann werden die EEG oder vielmals die Gehirnströme gemessen.
Also jedenfalls keine schmerzhafte Untersuchung, sondern eine ganz entspannte. Gar nicht so selten schlafen Patienten dabei übrigens auch ein. Frau Professor Knake, können Sie uns das Prinzip erklären, was hinter dem EEG steckt? Warum funktioniert das so gut?
Ja, es ist ja so, dass wenn unser Gehirn arbeitet, sind das ja kleine Ströme von Elektronen oder von Ionen praktisch. Also es ist eine kleine elektrische Kommunikation, die da im Hirn stattfindet. Und diese ganz, ganz kleinen elektrischen Potentialunterschiede in Regionen, die zum Beispiel aktiv sind, im Vergleich zu Regionen, die dann weniger aktiv sind, die kann man vergleichen. Also man misst praktisch das Potenzial an der einen Elektrode und an einer etwas weiter entfernten und greift dann den Potentialdifferenz ab. Und wenn dann Regionen zum Beispiel mit einer Epilepsie aktiv sind, dann wird ja eine sehr große Entladung passiert dann da. Und diese Spannungsdifferenzen geben uns aber eben sehr viel Hinweise auf die Hirnrhythmen. Es sind oft gar nicht nur die Entladungen, es sind auch so die Hirnrhythmen. Also wir können schauen, ist der Hirnrhythmus gut aufeinander eingestimmt und zusammen eingespielt praktisch. Was Johanna beschrieben hat, ist völlig richtig. Also es gibt so Methoden, um im Gehirn die Aktivität rauszukitzeln. Dieses tiefe Ein- und Ausatmen führt eben dazu, dass Patientinnen und Patienten, die zu generalisierten Epilepsien neigen, eher mal so epilepsietypische Entladungen bekommen oder aber eben auch dieses zum Beispiel Flackerlicht-Provokationen, die dann so in EEGs routinemäßig gemacht werden. Das ist nicht gefährlich für den Patienten, aber kann eben dazu führen, dass die Ausbeute eines einzelnen EEGs, die normal nur so bei 20% liegt, doch ein bisschen gesteigert werden kann.
Johanna, du sagtest auch, dass noch eine weitere Untersuchung gemacht wurde.
Ja, es gibt ja das MRT, wo man halt komplett die ganzen Schichten des Gehirnes sieht und auch die Bereiche. Ich glaube, das 3-Tesla-MRT hatte ich auch. Und da hat man dann vom ganzen kompletten Kopf einmal eine Drehung gemacht, damit man das sieht.
Frau Professor Knake, können Sie das näher erklären?
Ja, gerne. Wir haben mehrere MRTs gemacht und das ist auch erstmal richtig so in der Patientenkarriere, dass man so am Anfang, wenn es darum geht, ist es eine Epilepsie, ja oder nein, dass man erstmal so ein Routine-Epilepsie-MRT macht. Auch das sollte allerdings schon mit einem epilepsie-spezifischen Protokoll sein. Und wenn die Patientinnen und Patienten dann therapieschwierig bleiben und nicht auf Medikamente ansprechen und dahin geht, dass man doch mal drüber nachdenken könnte, eventuell an Epilepsie-Chirurgie als Therapie zu denken, dann werden speziellere MRTs gemacht, um das Gehirn wirklich sehr gut zu charakterisieren. Also zu finden, wo ist denn eine Region, die vielleicht die Epilepsie triggert, weil eben kleine strukturelle Veränderungen sind. Und wo sind aber auch Funktionen im Gehirn. Und beides kann man im MRT inzwischen ja ziemlich gut nachweisen. Also zum einen erstmal durch ein hochauflösendes strukturelles MRT, also 3-Tesla. Und wenn das nicht reicht, so mit bloßem Auge, um eine Läsion zu finden, dann haben die Epilepsiezentren eigentlich die Möglichkeit, inzwischen auch mit Computernachberechnungstools zu schauen, wo ist denn so in dieser Region das Gehirn anders als vielleicht jetzt bei einem großen Normalkollektiv oder aber auch, wo sind Netzwerke im Gehirn anders, sind Regionen von Netzwerken besonders stark verbunden oder auch abgekoppelt. Und neben der Struktur kann man mit dem fMRT, also das ist eine spezielle Messung, ein funktionelles MRT, auch Regionen finden, die einmal in der Funktion nicht so richtig angeschlossen sind ans Gehirn oder anders, oder aber auch wo Funktionen wie Sprache oder auch Sehbahnen oder auch Sehregionen sind. Und all das haben wir bei Johanna ja auch mehrfach gemacht in der Patientenkarriere. Von daher ist das richtig, dass eben oft viele MRTs nötig sind. Und das ist auch total korrekt, weil MRTs werden über die Zeit besser. Also die Hersteller machen bessere MRTs, die Sequenzen werden besser. Wir lernen über das MRT mehr, wir können auch besser nachberechnen. Und von daher sollte eigentlich so jeder Patient, der bisher noch nicht so weiß, wo kommt denn die Epilepsie her, ruhig mal alle, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahre neues spezialisiertes MRT haben, weil der Radiologe besser wird, das Gerät wird besser und die Techniken werden besser. Also von daher ist das immer wieder eine kleine Chance, doch noch eine Läsion zu finden, die man bisher nicht entdeckt hat.
Okay, also wichtige Untersuchungen sind erstmal die EEG, kurz für Elektroenzephalographie, und die MRT oder auch Magnetresonanztomographie. Wir messen also die elektrischen Ströme an der Gehirnoberfläche und wir suchen mithilfe der Bildgebung nach kleinen Narben oder Auffälligkeiten im Gehirn, die möglicherweise die Auslöser für einen epileptischen Anfall sein können. Und dann gibt es noch eine dritte sehr wichtige Untersuchung, das ist das Video-EEG-Monitoring. Hierbei werden die Betroffenen ganz genau unter die Lupe genommen. Johanna, du hast das auch erlebt, oder?
Ja, ich war sogar 4-mal, glaube ich, angeschlossen an Monitoring. Also wo man 24 Stunden mit dem EEG ans Bett gefesselt ist. Und die werden dann gemessen die ganze Zeit, also die ganze Zeit die Gehirnströme. Und dann sehen die auch in dem EEG selbst, ob sofort ein Anfall kommt, dann kommen die halt rein, die MTAs, und versuchen dann einen wieder runterzuholen, damit der Anfall nicht mehr da ist.
Ja, genau. Also das ist also richtig erklärt. Also man ist so mehrere Tage, also das ist ja oft bis 72 Stunden, weiß man, ist so die Information im EEG, der Informationsgewinn steigt immer noch an, sodass oft die Patientinnen und Patienten 3 bis 5 Tage bei uns sind in so einer Sitzung. Und dann genau das, wenn Anfälle auftreten, dann kommen die MTAs rein und dann schauen die eben nicht nur, dass der Patient gut aus dem Anfall wieder rauskommt und auch rechtzeitig, sondern auch, was macht der Patient eigentlich in dem Moment? Und es werden dann so Testungen gemacht. Also wir haben standardisierte Testverfahren, wo eben unsere Expertinnen und Experten, also die MTFs, die praktisch geschult sind, die EEGs zu lesen und im EEG zu sehen, oh, ein Anfall fängt an, oder auch die in der Klinik, in der Videobeobachtung zu sehen, Mensch, da macht jetzt die Patientin oder der Patient was sonst so unüblich ist, könnte ein Anfall sein, dann gehen die ganz schnell in den Raum rein und testen. Also die schauen, ist der Patient bei Bewusstsein, erinnert er Testworte, die man gegeben hat, weil manchmal kann es ja zum Beispiel auch sein, dass man nicht sprechen kann, aber hört, was man mitbekommt. Wo ist die Sprache? Wie ist die Reaktion? Gibt es irgendwelche Zeichen, die klinisch hinweisen auf eine Region, wo die Epilepsie herkommt? Und da gibt es ganz spannende Sachen. Also angefangen mit, klar, der rechte Daumen zuckt, dann muss das natürlich vom linken Motorkortex kommen. Aber es gibt auch so Sachen wie postiktales Nasereiben, so diese Geste, die wir von Vicky kennen, ja, die deutet eben darauf hin, dass praktisch kontralateral, also auf der anderen Seite vom Gehirn, die Epilepsie herkommt. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Zeichen. Und wenn man die gut beobachtet, ist das eine unheimliche Information, die unheimlich wichtig ist, um zu wissen, wo könnte die Epilepsie herkommen und wo geht die hin. Und das ist aber, was Johanna auch gesagt hat, total anstrengend. Also das ist für den Patienten und die Patientin ganz, ganz anstrengend, weil man liegt wirklich diese 3, 4, 5 Tage im Bett, wird beobachtet, alle warten auf einen Anfall. Und ich glaube, das ist das, was immer besonders anstrengend ist, weil so im Alltag denken die Patientinnen und Patienten ja, oh, jetzt bloß keinen Anfall bekommen, und alle starren einen an, wann kommt der nächste Anfall, wir warten zusammen. Das ist schon immer, glaube ich, für den Patienten und die Patientin eine echte Belastung.
Eine kleine Erklärung zwischendurch. Frau Professor Knake hat gerade das Wort postiktal verwendet. Iktal bedeutet ganz einfach während des Anfalls. Das Wort kommt aus dem Lateinischen von ictus, das heißt übersetzt so viel wie Schlag oder Anfall. Wenn wir also sagen iktale Phase, dann meinen wir den Zeitraum, in dem der epileptische Anfall gerade tatsächlich abläuft. Also die Phase mit den Zuckungen, einer Bewusstseinsstörung oder eben anderen Symptomen. Postiktal bedeutet dementsprechend nach dem Anfall. Das ist also die Phase, die danach kommt. In der Phase vor einem Anfall erleben viele Patienten und Patientinnen eine sogenannte Aura. Sie haben zum Beispiel besondere emotionale oder körperliche Symptome. Zum Beispiel ein aufsteigendes Wärmegefühl oder so ein ganz seltsam wohliges Gefühl der Stimmigkeit. Diese Aura kündigt einen Anfall aber möglicherweise an, beziehungsweise ist selbst bereits ein Zeichen des beginnenden epileptischen Ereignisses. Ich selbst arbeite ja in einer Notaufnahme. Dort sehe ich viele Betroffene direkt nach dem Anfall, also in der sogenannten postiktalen Phase. Sie sind dann häufig erschöpft, schläfrig, verwirrt oder berichten von Kopfschmerzen. Ein postiktales Nasenreiben, wie Frau Professor Knake es berichtet hat, ist tatsächlich eine Rarität, der ich noch nicht begegnet bin. Epileptische Phänomene, die ich zum Beispiel im Rettungsdienst häufiger mal sehe, sind sogenannte orale Automatismen. Also schmatzende Mundbewegungen zum Beispiel. Frau Professor Knake, welche besonderen Anfälle sind Ihnen schon begegnet?
Am beeindruckendsten sind wirklich immer die Frontallappenepilepsien, wo die Patienten dann kurze hypermotorische Anfälle zeigen, oft wild um sich schlagen, bei erhaltenem Bewusstsein aus dem Bett fallen und so. Das ist mal sowas, was man da auch im Video immer ganz, ganz schwer sehen kann. Es gibt wirklich spannende Zeichen oder Zeichen der Vier, wo man so einen gestreckten Arm hat, einen angebeugten Arm und das darauf hindeutet, dass die Epilepsie vom gegenseitig gestreckten Arm gibt. Es gibt iktales Trinken, also gibt es ganz, ganz verschiedenste vegetative Zeichen, auch Spucken oder auch ein Schlundkrampf, die ganz spezifisch für bestimmte Regionen sind. Und eigentlich mein spannendster Fall oder den ich am liebsten mag, ist, wir hatten eine Patientin bei uns, die immer eine Comicfigur gesehen hat. Und das war die visuelle Aura. Und diese Comicfigur hat dann immer in der speziellen Ecke im Raum gesessen und mit ihr gesprochen, wenn der Anfall war. Und das war gar nicht unangenehm, weil das war eine nette Comicfigur. Und die Patientin hat sich dann immer gefreut, wenn diese Comicfigur kam und hat dann eben angefangen zu sprechen. War eigentlich bei erhaltenem Bewusstsein, hat sich dann immer von uns immer abgewendet und eben viel lieber mit dem Besucher gesprochen, der dann klein und flauschig in der Ecke saß.
Worüber wir hier nun gesprochen haben, ist die sogenannte Anfallssemiologie. Das Wort Semiologie kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Lehre von den Zeichen. Es meint also in Bezug auf die Epilepsie ganz einfach, was sind die sichtbaren und fühlbaren Zeichen eines Anfalls? Unsere ärztliche Aufgabe ist es also, zum Beispiel mit Hilfe des Video-EEG-Monitorings, ganz genau darauf zu achten, was vor und während dem Anfall passiert. Denn diese sichtbaren Zeichen, ob es nun Nasenreiben, Schmatzen oder das Hören einer nicht vorhandenen Musik sind, geben uns einen Hinweis darauf, wo im Gehirn der Anfall beginnt. Mit diesen Hinweisen kann man dann also auch in der MRT-Bildgebung ganz genau schauen, ob hier eine kleine Auffälligkeit im Gehirn ist. Und diese genaue Lokalisationsbestimmung kann später, zum Beispiel für chirurgische Maßnahmen, super wichtig werden. Aber bevor wir zur chirurgischen Therapie kommen, haben wir auch noch sehr viele herkömmliche Medikamente, die wir bei der Epilepsie einsetzen können. Und damit öffne ich die Tür zum nächsten großen Kapitel der Epilepsie. Die Therapie. Wenn wir über die Therapie der Epilepsie sprechen, geht es in den meisten Fällen zunächst um anfallsuppressive Medikamente. Also Medikamente, die die Wahrscheinlichkeit für Anfälle senken. Sie heilen die Epilepsie in der Regel nicht, sondern stabilisieren die elektrische Aktivität im Gehirn. Vereinfacht gesagt, sorgen diese Medikamente dafür, dass Nervenzellen weniger leicht elektrische Signale auslösen. Manche stabilisieren die Zellmembran, indem sie bestimmte Ionenkanäle blockieren. Dadurch wird es für die Zelle schwieriger, unkontrolliert elektrische Impulse zu erzeugen. Andere verstärken hemmende Prozesse im Gehirn oder sie dämpfen die Weitergabe erregender Signale zwischen Nervenzellen. Auch wenn die Mechanismen unterschiedlich sind, verfolgen alle anfallsuppressiven Medikamente dasselbe Ziel, die krankhaft synchronisierte Übererregung im Gehirn zu verhindern. Der kleine, vielleicht etwas pedantische Neurologiehinweis am Rande: Wir sprechen von anfallsuppressiven oder antikonvulsiven Medikamenten, denn sie verhindern Anfälle. Sie heilen aber die Epilepsie nicht. Früher hat man auch antiepileptisch gesagt, das klingt schöner, ist aber streng genommen einfach nicht korrekt. Nochmal zurück zu den Medikamenten. Wir haben da inzwischen eine große Auswahl an unterschiedlichen Medikamenten zur Verfügung. Frau Professor Knake, können Sie uns einen Überblick geben über die medikamentöse Therapie? Wie funktioniert die bei Epilepsie?
Ja, es gibt da auch ganz gute Zahlen. Also mit dem ersten Medikament wird so gut die Hälfte mit dem ersten Medikament anfallsfrei. Mit dem zweiten dann nochmal so erstes und zweites zusammen 60-65%. Aber es bleibt eben dabei, dass danach, nach dem zweiten Medikament, ob man das jetzt zwei Tabletten hintereinander als einzelne Therapie oder auch beide zusammen nimmt, ist da egal. Aber nachdem man das zweite Medikament ausprobiert hat, ist die Chance mit dem dritten, vierten, fünften bis vielleicht auch 30. Medikament, wir haben ja doch eine große Anzahl an verfügbaren Anfallsuppressiva, ist die Chance nur noch unter 1% oder plus minus 1%. Darum sagt man eben, dann muss man wirklich frühzeitig dran denken, nochmal zu gucken nach dem zweiten Medikament, wenn es weiter Anfälle auftreten, dass man dann nochmal schaut, ist vielleicht die Diagnose gar nicht richtig? Also gibt's vielleicht, ist es gar keine Epilepsie oder ist es vielleicht eine fokale statt einer generalisierten Epilepsie und wir brauchen andere Medikamente?
Frau Professor Knake spricht hier eine Situation an, die man leider auch erlebt. Nämlich, dass Betroffene trotz einer guten Medikation oder auch unter der Kombination verschiedener Medikamente nicht komplett anfallsfrei werden. Man nennt das die therapierefraktäre Epilepsie. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, Betroffene in ein Epilepsiezentrum zu überweisen. Dort kann man nämlich sowohl in der Diagnostik als auch therapeutisch noch weitergehen. Und hier kommt die Chirurgie ins Spiel. Das war auch bei Johanna so. Kannst du uns erzählen, was versucht wurde, als die Medikamente nicht gereicht haben?
2011, glaube ich, wurde erst mal eine Operation durchgeführt, wo man getestet hat, wo das Areal ist. Deswegen haben sie die OPE durchgeführt und das Areal haben sie auch gefunden. Nur sie hätten viel mehr gesundes Gewebe auch mit wegschneiden müssen, damit das Areal raus ist aus meinem Gehirn. Und dagegen habe ich mich entschieden, weil mir einfach die Hobbys waren mir wichtiger und aber auch der Beruf, den ich zu der Zeit ausgeübt habe, und zwar Masseurin und medizinische Bademeisterin oder Trompete spielen, das habe ich auch zu der Zeit. Und da habe ich mich dann dagegen entschieden.
Johanna beschreibt hier einen wichtigen Schritt in der Epilepsiediagnostik. Wenn Medikamente nicht ausreichen, wird man zunächst versuchen, möglichst genau herauszufinden, wo im Gehirn der Anfall beginnt. Dafür reichen manchmal die bisherigen Untersuchungen, also EEG, MRT und Video-EEG, noch nicht aus. In solchen Fällen kann es nötig sein, Elektroden direkt auf oder sogar in das Gehirn zu legen. Man nennt das invasive EEG-Diagnostik. Diese Elektroden messen die elektrische Aktivität viel genauer als ein normales EEG von außen. Dadurch lässt sich sehr präzise bestimmen, aus welchem Bereich des Gehirns die Anfälle starten. Der entscheidende Punkt ist dann, kann man dieses Areal operieren, ohne wichtige Funktionen zu gefährden? Denn viele Regionen im Gehirn sind natürlich nicht beliebig austauschbar. Manche steuern Sprache, andere Bewegung oder das Sehen. Wenn der Anfallsfokus in einem solchen sogenannten eloquenten Areal liegt, also in einem besonders wichtigen Funktionsbereich, kann eine Operation zu bleibenden Ausfällen führen. Und genau das war bei Johanna der Fall. Um den Anfallsfokus vollständig zu entfernen, hätte man in Johannas Fall auch gesundes Gewebe in einer Region entfernen müssen, die für ihre motorischen Fähigkeiten wichtig ist. Aber was tun, wenn eine Operation zu riskant ist oder der Anfallsfokus nicht sicher entfernt werden kann? Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel sogenannte Neurostimulationsverfahren. Aber was tun, wenn eine Operation zu riskant ist oder der Anfallsfokus nicht sicher entfernt werden kann? Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel sogenannte Neurostimulationsverfahren. Bei der Neurostimulation wird ein kleines Gerät implantiert, das elektrische Impulse an bestimmte Strukturen im Nervensystem abgibt. Ziel ist es, die krankhafte Übererregung im Gehirn zu unterdrücken, bevor sich ein Anfall vollständig entwickeln kann. Viele kennen vielleicht den sogenannten Vagusnervstimulator. Inzwischen gibt es aber auch Systeme, bei denen Elektroden direkt am Schädel oder im Gehirn liegen und die Aktivität dort messen und beeinflussen können. Ein solches Verfahren wurde auch bei Johanna im Rahmen einer Studie angewandt.
Und zwar ist es auch so wie beim Vagusstimulator, läuft hier am Hals ein Kabel entlang und unterhalb des Schlüsselbeins sitzt die Elektrode. Ich habe auch halt die Fernbedienung und wenn ich merke, es kommt ein Anfall, drücke ich dort drauf und ich merke ein Kribbeln oben auf dem Schädeldach, wo halt die Elektrode sitzt. Und das ist sehr hilfreich.
Können Sie uns einen Überblick geben, Frau Knake, was es für Devices gibt und wie die funktionieren?
Ja, es gibt eben die Elektroden, die natürlich im Kopf implantiert sind. Das gibt es, also zum Beispiel Thalamusstimulationen. Aber dann gibt es eben diese Elektroden, die Johanna eben beschrieben hat, die unter der Haut über dem Fokus sitzen. Und da ist eine Voraussetzung, dass man wirklich genau weiß, wo kommt die Epilepsie denn wirklich her. Und da war eben diese neue Entwicklung, dass es eine Elektrode gibt, die man unter die Haut auf die Schädelkalotte ganz dünn so implantiert. Die hat vier verschiedene Elektroden und die geben alle ein Feld in die Tiefe. Und in der Mitte trifft sich dann praktisch dieses kleine elektrische Feld und kann in die Tiefe hineinstimulieren und soll dann die Hemmung in der Region, wo die Epilepsie herkommt, so ein bisschen verstärken. Und das ist das, was Johanna eben hat, diese durch die Schädeldecke hindurch stattfindende epikraniale Stimulation, die eben zwei verschiedene Stimulationsarten auch noch elektrisch miteinander kombiniert. Und da gibt es jetzt so die ersten Erfahrungen, die über die Jahre auch zeigen, dass eben ein Teil der Patienten da sehr gut drauf anspricht, mit einer zum Beispiel 50-prozentigen Reduktion der Anfallsschwere bei recht guter Verträglichkeit.
Johanna hatte mit dieser Therapie also bereits eine deutliche Verbesserung erreicht. Die Anfälle waren seltener geworden und auch weniger heftig. Aber ganz verschwunden waren sie nicht. Und auch die Medikamente selbst waren für Johanna immer wieder eine Herausforderung. Viele Menschen mit Epilepsie kennen das. Man probiert unterschiedliche Medikamente aus, manchmal in verschiedenen Kombinationen. Manche wirken gut, andere weniger gut und manche haben leider auch ziemlich unangenehme Nebenwirkungen. Und genau das hat Johanna auch sehr deutlich erlebt.
Ja, 2018 habe ich ein Medikament genommen und da bin ich von jetzt auf gleich umgefallen, entweder nach hinten oder nach vorne. Also Klinikaufenthalten waren keine Seltenheit. Und ja, so ging es irgendwie nicht weiter. Und ich habe dann des Öfteren mal in Marburg angerufen.
Irgendwann stand deshalb wieder die Frage im Raum, was können wir noch tun? Denn Medikamente waren weitgehend ausgeschöpft. Eine Operation kam nicht in Frage. Und auch die technischen Therapien hatten zwar geholfen, aber noch nicht den entscheidenden Durchbruch gebracht. Und genau an dieser Stelle hat das Team in Marburg noch einen anderen Ansatz vorgeschlagen.
Und zwar war es die ketogene Ernährung. Also ich wurde komplett umgestellt von normaler Ernährung zur klassisch ketogenen Ernährung.
Ketogene Ernährung. Das ist eine sehr fettreiche und kohlenhydratarme Ernährungsform, die den Stoffwechsel des Körpers verändert und bei einem Teil der Patientinnen und Patienten tatsächlich die Anfallshäufigkeit deutlich reduzieren kann. Johanna, kannst du uns berichten, wie du dich seither ernährst?
Man darf bei einer ketogenen Diät keine Kornprodukte essen, also Kohlenhydrate. Also man muss wirklich auf Süßigkeiten komplett verzichten, ne? Also als ich im Krankenhaus war, sind meine Bruder und meine Mutter in meine Wohnung rein und haben komplett alle Süßigkeiten erstmal rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob sie sie selbst gegessen haben, aber ich nicht. Auf Milchprodukte habe ich anfangs erstmal verzichten müssen. Also Kaffee schwarz war auch erstmal eine Umstellung, aber schmeckt heute. Ja, man muss halt gucken, wie viel Gemüse man essen darf. Obst darf man gar nicht, weil da Fruchtzucker drin ist. Und das ist natürlich nicht so gut. Oder auch Joghurts darf man auch nicht essen. Und wenn, dann nur in Kombination mit Fetten, aber man darf kein Vegetarier sein. Also man kann schon ruhig Fleisch essen oder Fisch kann ich auch essen, das ist kein Problem.
Das klingt ehrlich gesagt nach einem ganz schön harten Einschnitt.
Das erfordert unheimlich viel Disziplin von Patientinnen und Patienten, auch von den ganzen Familien. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr beeindruckt war. Wir hatten diese Umstellung ja, ich glaube, kurz vor Weihnachten gemacht, in der Weihnachtszeit. Und dann hat im Januar Johanna berichtet, dass die ganze Familie Weihnachten ketogen gegessen hat. Also das fand ich wirklich total beeindruckend, aber das zeigt eben, dass so eine Ernährungsumstellung die ganze Familie betrifft. Also da ist dann eben das oft so eine Teamleistung, dass man sagt, okay, wir stellen jetzt hier mal die Ernährung um und unterstützen den Patienten und die Patientin halt darin, jetzt auch wirklich ketogen zu leben.
Die Disziplin zahlt sich für Johanna aber letztlich aus. Ihre Anfallshäufigkeit ist seit der Ernährungsumstellung massiv zurückgegangen. Johanna, wie häufig erleidest du inzwischen noch epileptische Anfälle?
Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Anfälle ich jetzt hatte. Jetzt aktuell sind es 3 im Monat, wenn überhaupt, oder 4. Und davor hatte ich mehrere, da hatte ich wirklich jeden Tag was.
Diese 3 übrigen Anfallsereignisse im Monat, sind das immer große Anfälle mit Bewusstseinsverlust oder fokale Anfälle?
Nee, das sind so kleine fokale.
Eine ketogene Ernährung wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas überraschend als Therapie gegen Epilepsie. Tatsächlich wird sie aber schon seit vielen Jahrzehnten in der Epilepsiebehandlung eingesetzt, vor allem bei Kindern. Das Grundprinzip ist relativ einfach. Bei einer ketogenen Ernährung werden Kohlenhydrate stark reduziert und stattdessen sehr viele Fette gegessen. Dadurch stellt der Körper seinen Stoffwechsel um. Statt Zucker nutzt er sogenannte Ketonkörper als Energiequelle. Und diese Stoffwechselumstellung scheint auch im Gehirn etwas zu verändern. Nervenzellen werden möglicherweise weniger leicht übererregbar. Frau Professor Knake, können Sie uns erklären, was man heute darüber weiß, warum sich eine ketogene Ernährung so positiv auf Epilepsie auswirken kann? Und wirkt das auch bei anderen Patientinnen und Patienten?
Absolut. Also wir lernen ja immer mehr, dass Ernährung und Hirn sehr gut zusammenhängen. Also es gibt ganz interessante Beobachtungsstudien zum Beispiel aus dem Ramadan, wo eben Patientinnen und Patienten, die im Ramadan fasten, beobachtet werden, wo die Anfallsfrequenz runtergeht. Das geht sogar noch in den Monat danach hinein. Und anschließend geht die Anfallsfrequenz wieder hoch. Und es gibt natürlich auch von Kindern, bei Kindern ist es ganz einfach natürlich, die ketogene Ernährungsform einzuführen. Die kriegen ja das, was die Eltern denen dann eben geben. Aber man weiß, dass es bei Erwachsenen schwierig ist.
Ich stelle mir das ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor. Wenn ich nun auf Nudeln, Brot, Pizza und Burger für immer verzichten sollte. Aber Johanna hat aus der Not eine Tugend gemacht.
Und zwar poste ich Gerichte bei Instagram. Ich bespreche immer Gerichte, die ich koche. Und dann poste ich sie. Also ob sie mir geschmeckt haben oder nicht.
Wer sich mit dem Thema ketogene Diät beschäftigen will, findet Johanna bei Instagram, übrigens unter dem Namen KetoJojo2609. Auch im Alltag geht Johanna offen mit ihrer Erkrankung um.
Ich bin eine Person, die sehr offen über die Erkrankung spricht. Also ich bin auch bei der Arbeit offen. Also meine Kollegen, die wissen natürlich, was Sache ist und wissen auch, wie sie mit dem Easy zu reagieren haben, dann, wenn ich einen Anfall kriegen sollte. Und auch manche Patienten erzähle ich denen auch, weil ich immer den Easy umhab wie so ein stilles Band. Und dann fragen sie manchmal auch, ja, was baumelt denn da? Und dann sage ich, ja, das ist mein Easy-Gerät für meine Epilepsie. Ja? Und dann erkläre ich denen das kurz. Und dann sind sie halt interessiert daran, was ich alles schon durchgemacht habe und sonstiges.
Easy ist übrigens die Fernbedienung zu Johannas Neurostimulator. Sie kann sie benutzen, wenn sie spürt, dass ein Anfall kommt, um diesen nach Möglichkeit zu verhindern. Ein so offener Umgang mit Epilepsie wie bei Johanna kann dabei helfen, Vorurteile abzubauen. Inzwischen geht unsere Gesellschaft aber schon offener mit dem Thema Epilepsie um als früher. Richtig, Frau Professor Knake?
Ja, genau, das wird besser. Epilepsie ist eben eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Aber trotzdem ist es auch so, dass auch in Deutschland es was anderes ist zu sagen, ich bin heute nicht zur Arbeit gekommen, weil ich hatte einen Migräneanfall, oder ich bin heute nicht gerade zur Arbeit gekommen, weil ich einen epileptischen Anfall hatte. Da ist die Reaktion der Kolleginnen und Kollegen und auch die Vorurteile, wenn man Patientinnen und Patienten hört, doch immer noch sehr groß. Und da ist ein Umgang, ganz offener Umgang, glaube ich, ganz wichtig. Also es ist ja, wie gesagt, so häufig wie Diabetes Typ 1. Es kann inzwischen 1% der Bevölkerung treffen. Und je älter man wird, desto höher ist die Chance. Das ist sicherlich auch wichtig, um eben auch mit Epilepsie verbundene Risiken so allgemein zu reduzieren. Also SUDEP zum Beispiel, ne? Unerklärter Tod bei Epilepsie, der Sudden Unexpected Death in Epilepsy. Da ist es ja zum Beispiel wichtig, dass eben Patientinnen und Patienten mit einer Epilepsie, dass nach so einem Anfall man ruhig 20 Minuten zum Beispiel bei einem Patienten dabei bleibt, um zu schauen, dass das vegetative Nervensystem, das Herz-Kreislauf-System ordentlich funktionieren.
Es ist also wichtig, offen über Epilepsie zu sprechen. Nicht nur um Vorurteile abzubauen, sondern auch, damit Menschen im Umfeld wissen, wie sie im Notfall reagieren können. Frau Professor Knake hat hier schon den SUDEP genannt, also den plötzlichen Todesfall im Rahmen einer Epilepsie. Denn nach einem größeren epileptischen Anfall kann der Körper noch eine Zeit lang aus dem Gleichgewicht sein. Atmung, Kreislauf und Nervensystem müssen sich erst wieder stabilisieren. In seltenen Fällen kann es dabei zu Komplikationen kommen, also einem plötzlichen und unerwartet eintretenden Todesfall bei Menschen mit Epilepsie. Hierüber müssen Betroffene sowie ihre Angehörigen, aber auch zum Beispiel Arbeitskolleginnen und Kollegen aufgeklärt sein, um im Notfall richtig reagieren zu können. Ich hatte es zu Beginn dieses Podcasts schon mal erwähnt. Epilepsie ist echt kein kleines Thema, sondern fast schon eine ganz eigene Fachrichtung in der Neurologie. Deshalb ist es wichtig, sich als Betroffene oder Betroffener auch richtig beraten zu lassen. Und das kann man gut in einem der 57 zertifizierten Epilepsiezentren in Deutschland. Eine Liste dieser Zentren findet ihr beispielsweise auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie, kurz www.dgfe.org. Frau Professor Knake, wann sollte man sich denn an ein solches Zentrum wenden?
Ich glaube, es wäre wichtig zu sagen, dass eben, wenn jetzt jemand sagt, glaubt, er ist therapierefraktär, dass man eben schon dann sagt, okay, es gibt wirklich auch neue Entwicklungen. Ungefähr jedes Jahr kommt ja ein neues Medikament auch in den Zentren, in die Testung, sodass man im Rahmen von Studien auch Zugang zu neuen Medikamenten, neuen Wirkmechanismen hat. Ich denke, der Fokus shiftet so ein bisschen von der Erkrankung weg hin zu Epilepsie als ganzheitliche Erkrankung. Und da muss man sagen, dass man wirklich alle paar Jahre ruhig nochmal gucken sollte, was gibt es denn so Neues oder gibt es für mich, wenn man jetzt Patient ist, eine spezifische Therapie oder eben auch die Möglichkeit, die Diagnose nochmal zu überprüfen. Also da ist wirklich auch so ein bisschen Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels.
Was Frau Professor Knake hier beschreibt, möchte ich gerne nochmal unterstreichen. Wir haben in Deutschland den großen Luxus einer hochspezialisierten Medizin. Es gibt in jedem Bundesland meist mehrere Zentren für Erkrankungen, wie in diesem Fall die Epilepsie. Und es macht auf jeden Fall Sinn, als Patient nicht aufzugeben, sondern sich eine zweite, vielleicht auch eine dritte Meinung einzuholen und auch nach 2 oder 3 Jahren am Ball zu bleiben. Denn die Medizin entwickelt sich. Und auch in der Epileptologie kommen neue Medikamente auf den Markt. Es werden neue, minimalinvasive, chirurgische Eingriffe entwickelt und Studien vorangebracht. Das waren jetzt richtig viele Informationen auf einmal. Deswegen stoppe ich hier jetzt mal. Wer nochmal kurz durchatmen und in Ruhe einen Überblick über das Thema Epilepsie gewinnen will, kann das natürlich auch auf den Seiten der Deutschen Hirnstiftung tun, unter www.hirnstiftung.org. Dort findet ihr nämlich die aktuelle Patientenleitlinie zum Thema Epilepsie. Was ihr dort außerdem findet, ist ein Button mit der Aufschrift Spenden. Der ist orange und ganz rechts oben. Den kann man überhaupt nicht übersehen. Klickt da also ruhig mal drauf und lasst uns einen warmen Händedruck da. Nur so können wir unsere Arbeit fortsetzen und als wichtiger Informations- und Ansprechpartner für neurologisch Erkrankte und deren Angehörige sowie eigentlich für alle anderen Interessierten auch da sein. Uns helfen schon ein paar Euro im Monat, wenn genug Unterstützer mitmachen. Nun möchte ich mich aber von ganzem Herzen bedanken bei meinen 2 Gästinnen heute. Vielen Dank, liebe Johanna, dass du hier warst und so offen über deine Erkrankung gesprochen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit deinem Instagram-Kanal und finde deinen offenen Umgang mit der Epilepsie beeindruckend und beispielhaft.
Ja, ich danke auch für die Einladung.
Auch Ihnen, liebe Frau Professor Knake, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um das Thema richtig einzuordnen.
Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen mitnehmen zum Thema Epilepsie. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail an info@hirnstiftung.org und gebt uns ein Feedback zu diesem Podcast. Vielleicht habt ihr auch Themenwünsche oder Rückfragen, die beantworte ich natürlich gerne. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Das Thema weiß ich heute selbst noch nicht so genau. Aber ich verspreche euch, es bleibt spannend. Also, bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.